Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Ab heute werden wieder Millionen Menschen einen Gerichtsprozess verfolgen, denn heute beginnen die Plädoyers im lang erwarteten Prozess gegen Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy oder P. Diddy. Und schon jetzt werden Videos geteilt, die das Aussehen von Sean Combs in diesem Prozess zu interpretieren versuchen.
He is not wearing clothes that you would expect a recording artist to wear. He's wearing gray pants, a navy blue crewneck sweater, with a white collar popping out of the top of it, reflecting the seriousness of these charges that he's facing.
Also dunkelblauer Pullover, weißer Kragen, nicht wie ein Rapper sieht er aus, sondern eher wie einer, der das Ganze sehr ernst nimmt, so sagt es diese CNN-Reporterin. Was genau wir von diesem Prozess erwarten können und warum der für die Popwelt ein besonders wichtiger Prozess ist, das besprechen wir in ungefähr 15 Minuten. Und gleich sprechen wir aber erstmal über die afrikanische Kuratorin Koyo Kuo, die hätte nächstes Jahr die Venedig-Biennale kuratieren sollen. Und die ist jetzt aber überraschend gestorben. Wir sprechen über sie gleich hier im Kompressor und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mit dem Namen Puff Daddy oder auch P. Diddy verbinden die meisten längst nicht mehr nur Rap und R&B und 90er Jahre Fame, sondern vor allem Missbrauch. Es gibt schon sehr lange heftige Vorwürfe und ab heute steht Sean Combs, wie Puff Daddy mit bürgerlichem Namen heißt, vor Gericht. Die Vorwürfe lauten konkret sexualisierte Gewalt, Menschenhandel, Erpressung, organisierte Kriminalität. Heute vor einer Woche, da hat die Auswahl der Geschworenen begonnen und ab heute soll die Gerichtsverhandlung in New York eröffnet werden. Und was von diesem Prozess zu erwarten ist, was für eine Bedeutung dieser Prozess auch für die Musik- und Popwelt hat, darüber spreche ich jetzt mit der Kulturjournalistin Aida Bayanejad. Hi Aida.
Hallo.
Für alle, die nicht so viel mit Sean Combs oder auch Puff Daddy, P. Diddy anfangen können, sag nochmal, über wen sprechen wir hier?
Oder auch Brother Love, er hat viele Namen. Mhm. Ja, er ist nicht nur ein sehr bekannter Rapper, sondern auch Produzent und Unternehmer. Ja, eine der prägendsten Gestalten der Popkultur der 90er und Nullerjahre. Er war Förderer und Entdecker und Produzent von KünstlerInnen wie Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher. Er hat mit Songs wie I'll Be Missing You über den Tod seines Weggefährten Biggie Erfolge gefeiert selber. Selbst wenn man den Namen nicht kennt, im Radio hat man es bestimmt gehört. Ja. Übrigens an dem Song I'll Be Missing You, da verdient er bis heute nichts, weil da geht das Geld an Sting, er hat das Sample nicht geklärt. Also was auch immer im Verfahren heute, ab heute herauskommt, den Song können Sie mit gutem Gewissen weiterhören.
Okay, gut zu wissen. Und es werden ihm ja gleich mehrere Dinge vorgeworfen in diesem Prozess. Wie kann man das denn vielleicht zusammenfassen? Also wegen was steht er genau vor Gericht?
Naja, in der Presse, zum Beispiel in der Zeit in Deutschland, da wird vom größten MeToo-Fall des Pop-Business gesprochen. Und die Vorwürfe sind sehr komplex, gehen teilweise Jahre zurück. Ganz kurz zusammengefasst die Vorwürfe im Anklagepapier. Die lauten Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Ausübung von Missbrauch und sexualisierter Gewalt und mehrere Fälle von, naja, was man als Menschenhandel übersetzen könnte. Es wird ihm vorgeworfen, ein System des Missbrauchs gebaut zu haben. Als Vergleichsgröße, finde ich, passt das Verfahren gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein ganz gut. Allerdings ist hier die popkulturelle Komponente noch mal viel stärker ausgeprägt.
Wie meinst du es genau? Ich meine, Harvey Weinstein war auch Teil der Filmwelt, hat Popkultur geprägt. Wieso ist es hier noch stärker?
Naja, zum einen leben wir in einer anderen Medienlandschaft als noch vor 8 Jahren bei dem Verfahren. Auf TikTok und Podcasts und YouTube gibt es mittlerweile CreatorInnen, deren Fokus es ist, solche Verfahren zu kommentieren. Damit verdienen die Geld. Es ist spätestens seit der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard ein eigenes popkulturelles Genre geworden. Und zum anderen hat Sean Combs die Popkultur der letzten Jahrzehnte nicht nur als Labelbesitzer und Produzent und Förderer geprägt, wie Harvey Weinstein im Film. Er war auch selbst sichtbar, also viel mehr als Harvey Weinstein. Er war selbst sichtbar als Musiker, Designer, Lebemann, auch mit seinen Bekanntschaften zu allen möglichen sogenannten Prominenten. Seine Ex-Lebensgefährtin war Jennifer Lopez. Er hing ab mit dem aktuellen US-Präsidenten Trump, mit Beyoncé, Jay-Z. Schauspieler Ashton Kutcher gehört zu seinen Freunden. Justin Bieber, und es kann jetzt natürlich sein, dass einige dieser Personen auch zum Prozess vorgeladen werden.
Okay, das ist tatsächlich, wär spannend, wenn wir diese Person dann nochmal vor Gericht sehen würden. Weiß man denn schon, wer da tatsächlich auch eine Rolle spielen könnte?
Naja, bei den Befragungen potenzieller Jurors, also wie die Geschworenen in den USA heißen, da gab es ein paar vage Hinweise darauf, die natürlich die Gerichteküche komplett zum Überlaufen gebracht haben. Dann sind Namen gefallen wie vom Schauspieler Mike Myers. Vielleicht erinnern sich hier manche noch an die Austin Powers Filme. Ja. Michael B. Jordan, der gerade der größte Star ist in den USA mit dem Film Blood and Sinners, der im Kino ist. Aber auch Namen wie vom Rapper Kid Cudi. Und Beobachter von Qualitätsmedien wie der Washington Post bis hin zu Tratschpostillen wie Daily Mail oder TMZ, die mutmaßen jetzt alle, ob die drei Zeugen werden oder auf andere Weise involviert sind. Das kann man noch gar nicht sagen. Vielleicht geht es auch nur um Bekanntschaften. Aber es wird jetzt natürlich wie wild gemutmaßt, auch weil der Fall zu vielen Verschwörungstheorien auf sozialen Medien führt.
Klar, weil auch die Vorwürfe ja schon seit Jahren bekannt sind und sich da so viel ansammeln konnte. Aber spielen diese Vorwürfe oder sagen wir diese Gerüchte, spielen die eine Rolle für den Prozess?
Auf jeden Fall, das ist jetzt schon sichtbar. Die mediale Berichterstattung hat beispielsweise jetzt schon die Auswahl von Geschworenen beeinflusst. Die breite Berichterstattung in den USA vor allem schon so lange vor der Eröffnung des Prozesses hat es unmöglich gemacht, die Menschen zu finden, die von dem Fall nie gehört haben. Oder die ein Video, in dem Combs seine Ex-Partnerin verprügelt, nicht gesehen hätten. Es gab jetzt auch eine andere absurde Situation, dass der Richter einen Juristen, Mark Garagos, der gehört zwar nicht offiziell zum Anwaltsteam von Combs, aber ist dessen Berater, der Richter hat ihn zur Ordnung gerufen, weil er in einem Podcast der Paparazzi-Plattform TMZ aufgetreten ist und sich despektierlich über die Staatsanwaltschaft geäußert hat. Sie seien ein Sixpack weißer Frauen, was darauf anspielen soll, dass Rassismus eine Rolle bei der Anklage spielen soll.
So let's talk about the lawyers. So the prosecution now, we know, it just came out today, that they have 5 lawyers on the team. 6? Okay, so yes. 6 women, all white. All white.
Correct. Correct. That's my understanding. I've only seen a couple of them or know of a couple of them. But my understanding is you got a 6-pack of white women.
That's not coincidental.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Podcast, den du gerade erwähnt hast.
Genau, 2 Angry Men. Der Richter hat jetzt gesagt, dass er diesen Podcast nun regelmäßig hören wird, um zu kontrollieren, dass derlei Formen der Beeinflussung des Verfahrens nicht mehr vorkommen.
Das ist auch spannend, ne, dass die Richter sich dann sowas antun müssen oder jetzt auch die ganzen Gossip-News, Boulevard-News im Auge behalten müssen, um zu gucken, dass das Verfahren nicht gefährdet ist. Das Verfahren wird eine ganze Weile gehen. Was weiß man denn über die Geschworenen, die diesen Prozess jetzt begleiten werden?
Es wurden jetzt zwar Geschworene ausgewählt, aber die finale Bestätigung, die wurde verschoben auf heute, weil der Richter Sorge hatte, dass über das Wochenende noch welche abspringen. Das ist letzte Woche schon bei einer Person passiert. Die hatte Sorge um ihr mentales Wohlbefinden als Grund dann angegeben. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Schließlich wird das Verfahren wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jetzt schon, auch wenn die Geschworenen anonym gehalten werden sollen. Also heute sollen 12 Geschworene und 6 Ersatzpersonen ausgewählt werden, die dann mindestens 8 Wochen ihres Lebens für dieses Verfahren freiräumen müssen. Auf der Seite der Verteidigung hat Combs dann noch ganz frisch einen weiteren Anwalt zu seinem Team hinzugefügt, einer, der Young Thug in Atlanta verteidigt hat. Also auch das Anwaltsteam ist popkulturell besetzt. Ich glaube, das wird alles recht wild.
8 Wochen, sagst du, würdest du sagen, das ist realistisch, dass diese komplexen, großen Vorwürfe in diesen paar Wochen abgehandelt werden können?
Naja, ich bin Musikjournalistin und keine Juristin, leider. Und vor allem funktioniert das US-amerikanische Rechtssystem auch ganz anders als unseres. Und deswegen, es ist schwer zu sagen, ob wirklich alles ablaufen wird wie geplant. Das kann man nicht voraussagen. Sean Combs hat ja beispielsweise auch keine Möglichkeit bekommen, auf Kaution freizukommen, weil sowohl Fluchtgefahr bestand, als auch die Gefahr, dass er Zeuginnen beeinflussen, bedrohen, bestechen könnte. Das kann immer noch ein Thema werden. Er ist im Knast, seine Mitstreiter vielleicht nicht. Es könnte auch noch überraschende ZeugInnen geben, weitere Vorwürfe. Aktuell weiß man von etwa 80 Betroffenen. Dabei muss es längst nicht bleiben. Was ich aber generell bemerkenswert finde, mit Combs steht auch so eine zentrale Figur des Hedonismus der Nullerjahre vor Gericht. Mhm. Ich glaube, auch deswegen wird der Fall von allen möglichen Medien, wie eben der Washington Post und der britischen BBC, groß behandelt. Es ist nicht nur die kulturelle Relevanz von Combs und seinen unzähligen Projekten, die kann man gar nicht unterschätzen. Es wirkt für mich auch wie ein Abgesang auf eine ganze Ära, auf Millennial-Kultur und eine Zeit des Hedonismus der 90er, der Nullerjahre, die jetzt vielleicht endgültig zu Ende geht.
Das sagt die Musik- und Kulturjournalistin Aida Bagherne-Judd über diesen Prozess gegen den Rapper, Produzenten, Unternehmer Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy, P. Diddy oder unter vielen anderen Namen. Heute beginnt der Prozess in New York mit den Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Ein Prozess, der die Popwelt jetzt bestimmt einige Wochen lang beschäftigen wird und uns sicher auch. Vielen Dank dir erstmal, Aida.
Sehr gerne.
Wir sprechen über die überraschende Nachricht für die Kunstwelt, die am Wochenende kam, die Kuratorin Koyo Kuo, die hätte nächstes Jahr die Venedig-Biennale kuratieren sollen. Kuo hatte sich jahrzehntelang für die Förderung afrikanischer Künstlerinnen und Künstler eingesetzt. Sie war international renommiert. Sie hat auch mehrere Ausgaben der Documenta in Kassel mitkuratiert in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt ist sie ein Jahr vor der Kunstbiennale in Venedig, die sie kuratieren sollte, überraschend gestorben mit nur 57 Jahren. Was Koyo Kuo ausgezeichnet hat und wie ihr Engagement gewirkt hat und auch weiter nachwirkt, das bespreche ich jetzt mit unserer Reporterin Leonie Merch aus Südafrika, die Koyo Kuo auch schon mehrmals persönlich getroffen hat. Hallo nach Kapstadt.
Hallo.
Hallo. Seit Jahrzehnten ist Koyo Kuo ein Name in der nationalen Kunstwelt. Was hat sie denn ausgezeichnet? Für was stand sie in der Kunstwelt?
Ja, also hier auf dem afrikanischen Kontinent, da stand sie vor allem für Panafrikanismus, also für ihren unermüdlichen Einsatz für mehr afrikanische Stimmen in der globalen Kunstszene. Sie ist ja in Kamerun geboren, hat dann im Senegal die Raw Material Company aufgebaut und ist dann nach Südafrika, hier nach Kapstadt gekommen. Ihr Netzwerk ist also ein kontinentübergreifendes, ihre Perspektive ist global, sie ist Feministin und sie hat sich für mehr Inklusivität und Diversität in der Kunstszene eingesetzt, ebenso für ein organisches Wachstum einer kritischen afrikanischen Kunstszene, die Gesellschaften prägt und hinterfragt, also afrikanische Kunst für Afrikaner. Und sie gehörte wirklich zu den herausragenden Intellektuellen der panafrikanischen Kunstszene. In einer Würdigung war, wie ich fand, sehr treffend von einer disruptiven Intelligenz die Rede. Also eine Kuratorin mit großem Erfahrungsschatz, mit scharfem Verstand, eine Netzwerkerin, eine Visionärin. Und genau deshalb wird ihre Stimme in der Kunstwelt fehlen.
So ist sie in der Kunstwelt bekannt. Und Sie selbst haben sie ja auch schon mehrfach getroffen und interviewt in Südafrika, wo Sie eben auch leben. Wie haben Sie sie denn persönlich wahrgenommen?
Ja, also ich habe sie zum ersten Mal vor 12 Jahren in Johannesburg getroffen. Da lebte sie noch in Dakar und sie hatte gerade einen Bericht zur unabhängigen Kunstszene veröffentlicht. Und danach bin ich ihr mehrmals begegnet in Kapstadt, im Museum, auf Messen. Sie war eine sehr elegante Erscheinung, also allein vom Äußerlichen, aber keine unnahbare Intellektuelle, eine aktive Zuhörerin, sehr interessiert, mit klarem, kritischem Verstand, aber auch gepaart mit einer großen Wärme. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass sie ihren Zielen und sich und ihren Zielen immer treu geblieben ist, ihrer Vision auch. Sie war wirklich authentisch, also sowohl als Macherin dieser unabhängigen Kunstszene in Dakar, als auch dann auf diesem großen Posten im Museum in Kapstadt.
Sie stand ja der klassischen europäischen Museumskultur eher kritisch gegenüber, so liest man hier auf jeden Fall. Und trotzdem war sie schon lange auch international gefragt. Wie ist sie denn damit umgegangen in der internationalen Kunstwelt, dass afrikanische Perspektiven, die ja so wichtig waren, da eher am Rand stattgefunden haben?
Sie hat natürlich versucht, die in den Vordergrund zu bringen. Und ich glaube, das ist ihr auch ganz gut gelungen. Also zum Beispiel hier in Kapstadt hatte sie ja die Leitung des Zeitz-Mokka-Museums. Das war damals das einzige zeitgenössische Museum in Afrika für afrikanische Kunst. Und sie hat dieses Museum, das bei seiner Gründung als sehr weiß kritisiert wurde, aus einer Krise geführt, ihm eine neue Richtung gegeben, eine Seele eingehaucht. Sie hat es wirklich geöffnet, für mehr Menschen zugänglich gemacht. Das ist so eine Kritik, die hier immer genannt wird, dass Museen so White Cubes sind, da dürfen nicht alle rein. Sie hat da die Hürden gesenkt und gleichzeitig das Niveau angehoben. Also das fand ich sehr interessant. Und sie sagte einmal, sie habe es als Pflicht empfunden, diese Institution zu retten. Alles andere hätte sie in gewisser Weise als Niederlage aller afrikanischen Kunstschaffender begriffen. Und Institutionen seien wichtiger als einzelne Karrieren. Und das ist so ein Ausspruch, wo ich sage, das war wirklich typisch für sie.
Und bezieht sich das auch auf die Institutionen in Europa? Also wenn sie, hat sie da auch davon gesprochen, dass es eben White Cubes sind und dass die nicht zugänglich sind für alle? Oder wie sah ihre Kritik Europa oder der westlichen Kunstwelt gegenüber aus?
Ja, ich denke, sie war recht geübt da drin. Sie war ja wirklich auf der Welt zu Hause. Sie ist in der Schweiz auch aufgewachsen, in Kamerun geboren, in der Schweiz aufgewachsen, hat dann in Senegal gelebt, dann in Südafrika. Also sie hat schon sehr früh mit Rassismus, mit Stereotypen Erfahrung gemacht. Kapstadt ist so die weißeste Stadt Afrikas eigentlich. Da zeigt sich die internationale Dynamik im Kleinstformat. Und sie hat den Kunstbetrieb herausgefordert, würde ich sagen, indem sie die Stärke und die Eigenständigkeit afrikanischer Kunst in den Mittelpunkt gestellt hat. Und sie hat sich nicht nur auf postkoloniale Kritik beschränkt, sondern ich erinnere mich noch gut, wie sie mir in einem Interview sagte, es gehe auch um die Frage, was afrikanische Länder denn selbst für die Kulturförderung tun, was sie selbst dazu beitragen, dass ihre Kunst international bekannter wird, wie sich afrikanische Institutionen aus der Abhängigkeit von westlichen Fördergeldern lösen können. Das läge in der Verantwortung von afrikanischen Politikern, Künstlern und Kuratoren selbst. Also sie hat beide Seiten herausgefordert, denn letztendlich ging es ihr um die Kunst.
Und jetzt wären wir natürlich gespannt gewesen und viele Menschen in der Kunstwelt waren gespannt, wie sie ihre Position bei der Kunstbiennale in Venedig nächstes Jahr umsetzen würde. Und sie wollte ja jetzt im Mai, am 20. Mai, wollte sie ihr Biennale-Programm vorstellen. Weiß man denn, was sie so ungefähr in Planung hatte?
Also das ist unglaublich traurig, dass sie das nicht machen könnte, weil ich glaube, diese Biennale wäre wirklich großartig gewesen, von allem, was ich von der Arbeit von Kolko kenne. Bisher war kaum leider was bekannt, also nicht mal ein Titel, aber der Termin wird wohl bleiben und ich denke, dass auch zumindest ein Teil des Programms als Würdigung bleiben wird. Sie war ja die erste Afrikanerin, die Kunstbiennale leiten sollte. Sie empfand das als Ehre und als Privileg. Und sie hat die Hoffnung gehegt, das hat sie noch gesagt, dass die Biennale eine Bedeutung haben würde für die Welt, in der wir leben. Und das war ja wichtig für die Welt, die wir schaffen wollen. Also es ging dabei auch um das Durchbrechen kultureller Hierarchien, um die Kraft zur Veränderung, die Kunst entwickeln kann und um neue Perspektiven.
Man kann sich jetzt natürlich wünschen, dass dann vielleicht eine andere Perspektive vom afrikanischen Kontinent die Biennale kuratieren kann. Würden Sie denn sagen, gibt es andere, die Ihnen einfallen, die Ihr Erbe so fortführen könnten?
Also zu ersetzen ist sie sicherlich nicht. Also sie hatte wirklich ein einzigartiges Netzwerk und einen einzigartigen Blick auf diesen Kontinent. Also die Lücke wird bleiben. Aber natürlich gibt es tolle, hochkarätige afrikanische Kunststaffende hier auf dem Kontinent. Der Kontinent ist riesig. Ja. Da werde ich jetzt keine Namen nennen. Die Frage ist ja auch, wer die Museumsleitung in Kapstadt übernehmen wird. Das werden beides große Fußstapfen auf jeden Fall werden. Aber ich glaube, dass ihr Tod hat wirklich die Kunstszene hier ins Herz getroffen. Und es wird sicherlich Bemühungen geben, ihre Arbeit fortzuführen, dass ihre Arbeit nicht vergeblich war, dass diese Arbeit auch weiterentwickelt wird. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Und dafür gibt es durchaus die Köpfe und die Kreativen hier auf dem Kontinent.
Die Kuratorin Koyo Kuo, zuletzt Direktorin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in Südafrika, ist gestorben im Alter von 57 Jahren, ein Jahr bevor sie die erste afrikanische Kuratorin der Venedig Kunstbiennale hätte sein sollen. Und darüber habe ich gesprochen mit unserer Reporterin Leonie March aus Südafrika. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Parade zur Eröffnung des Eurovision Song Contest in Basel hat es Proteste wegen der Teilnahme Israels gegeben. Ein Demonstrant soll der Delegation des Landes per Geste den Tod angedroht haben. Israels öffentlich-rechtlicher Rundfunksender Kan erstattete Anzeige bei der Schweizer Polizei. Der Sender, der den ESC überträgt, veröffentlichte ein Video, das einen Mann mit palästinensischer Flagge zeigt. Er fährt sich mit seiner Hand waagerecht über den Hals. Die Aufnahme lässt nicht erkennen, wem die Geste galt. Mehrere israelische Medien meldeten, sie habe der israelischen ESC-Kandidatin Yuval Raphael und ihrer Delegation gegolten. Der Prager Frühling ist eines der weltweit wichtigsten Festivals klassischer Musik. Leonard Bernstein startete hier seine Weltkarriere. Heute wird in der tschechischen Hauptstadt die 80. Ausgabe eröffnet. Stattgefunden hatte das Festival zum ersten Mal im Mai 1946. Wie in jedem Jahr wird der Prager Frühling mit dem sechsteiligen Zyklus Mein Vaterland von Bedřich Smetana eröffnet, am heutigen Todestag des Komponisten. Das Konzert der Tschechischen Philharmonie wird ans Moldauufer übertragen. Festivaldirektor Pavel Trojan.
Das Festival entstand, um das Ende des Zweiten Weltkriegs zu feiern. Smetanas symphonische Dichtungen sind das Wappenwerk der Tschechen. Sie sind das Produkt des tschechischen Patriotismus und der nationalen Wiedergeburt.
Sagt Pavel Trojan, der Direktor des Musikfestivals Prager Frühling in der tschechischen Hauptstadt. Im Iran zählte Shiva Aristui zu den wichtigsten literarischen Stimmen. Jetzt ist die Romanautorin und Dichterin gestorben. Das gab das PEN-Zentrum Deutschland bekannt. Den Angaben zufolge starb Shiva Aristui bereits am 7. Mai im Alter von 64 Jahren. Iranische Medien hätten einen Suizid vermutet, für den es aber keine offizielle Bestätigung gebe. Das PEN-Zentrum würdigte Aristui als mutige Autorin und kluge Beobachterin menschlicher Wirklichkeit. Shiva Aristui galt als entschiedene Verteidigerin der Meinungsfreiheit. 1994 gehörte sie zu den Unterzeichnern einer Erklärung von 134 iranischen Autoren, die öffentlich gegen Zensur und für die Freiheit der Literatur protestierten. In Interviews sprach die in Teheran geborene Autorin offen über die schwierige Situation von SchriftstellerInnen nach der Islamischen Revolution. Aristuis nicht ins Deutsche übersetzten Bücher thematisieren das Leben im Iran. Dazu gehören die Erzählbände »Ich kam zum Tee mit meiner Tochter« und »Mondlicht« sowie die Romane »Opium« und »Der Himmel ist nicht leer«.
Die Serie Succession war eine der höchst gelobten, meist diskutierten Serien der letzten Jahre. Eine Satire über eine superreiche Medien-Mogul-Familie und vor allem darüber, wie die Familienmitglieder sich gegenseitig zerfleischen. Und interessanterweise gab es parallel zu Succession noch eine andere Satire-Comedy-Serie, auch von HBO, die ganz ähnlich aufgebaut ist, The Righteous Gemstones. Auch da geht es um ein Familienimperium, geleitet vom Patriarch der Familie. Und es geht um die drei Kinder, die gnadenlos um die Anerkennung ihres Vaters kämpfen. Aber bei Gemstones geht es nicht um einen Medienkonzern, sondern es geht um eine ziemlich überdrehte evangelikale Megakirche.
Gemstone Ministries is a name that you can trust. We are good, honest people. Shit! When you worship with us, you become a part of our family.
Look at us. Das ist ein Ausschnitt aus der vierten und letzten Staffel von The Righteous Gemstones. Die ist jetzt ab Donnerstag zu sehen hier bei uns bei Sky. Und was diese Staffel und diese ganze Serie erzählt und was es mit dieser Ähnlichkeit zu Succession auf sich hat, das bespreche ich jetzt mit dem Serienkritiker Daniel Eschkötter. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Das sind ja schon interessante Ähnlichkeiten zu Succession. Familienimperium, Patriarchat, drei Kinder, die um das Erbe streiten. Kann man sagen, das ist wie Succession, nur eben im evangelikalen Milieu?
Ja, also als Kurzform ist das schon ganz gut. Man sollte vielleicht hinzufügen, so Succession in derbe oder besonders vulgär. Das passt schon irgendwie, aber wir sind halt dann entsprechend eben nicht in New York, also wirklich ein ganz anderes Milieu, sondern eben in der evangelikal-protestantisch dominierten Provinz im amerikanischen Bible Belt, also genauer in South Carolina. Da wurde die Serie im Übrigen auch gedreht und der Macher Danny McBride, der hat da inzwischen selbst so ein kleines Off-Hollywood-Produktionsimperium aufgebaut. Mhm. Ja, und das Familienimperium, also nicht von Danny McBride, sondern von den Gemstones, die sind natürlich übrigens nur im Seriennamen rechtschaffen. Also dieses Familienimperium, das ist eben eine evangelikale Megakirche mit dem Vater, also als Hauptprediger, also als charismatischer Hauptprediger. Das ist also so eine stadiongroße Kirche in der ehemaligen Mall und eine komplett überbordende Showmesse. Und an der Kirche hängen dann natürlich noch alle möglichen weiteren Unternehmungen und Geschäftsideen, also so christliche Themenparks, Altersheime, Kreuzfahrten, Fernsehshows, Fitnessclubs, Jugendorganisationen und so weiter. Im Grunde auch wie bei Succession, nur dann eben in evangelikal, ja.
Das ist ja aus unserer Perspektive oft schon so, das mutet ja sehr skurril an, oder? Diese Welt der evangelikalen Megakirchen in den USA, darum geht es dann letztlich.
Genau, und diese Skurrilität, die uns dann medial begegnet, die wird in der Serie halt nochmal maximal hochgefahren. Und ja, aber gerade am Anfang der Serie geht es schon auch erstmal um diese Praktiken und auch um die damit verbundenen Heucheleien, vor allem von den drei Gemstone-Kindern. Die sind eben alles andere, habe ich ja schon gesagt, als rechtschaffen oder gerecht, sondern eher in so einer ewigen Spätpubertät gefangen. Also zugleich unfassbar unsicher und großspurig, dauergekränkt und gleichzeitig einander und alle anderen permanent beleidigend. Und dann auch auf eine fantastische Weise uneloquent und komplett ohne jede Introspektion. Also das ist auch so ein zentrales Markenzeichen übrigens von dem Macher Danny McBride. Dessen Figuren sind wirklich immer so. Mhm. Ja, und es geht um den primär von den Gläubigen natürlich finanzierten absurden Megareichtum dieser Familie. Die sind ja sozusagen völlig wohlstandsverwahrlost mit riesigen Anwesen, Superjacht und 3 Privatjets, die dann natürlich auch noch Vater, Sohn und Heiliger Geist heißen. Also alles hört man schon massiv überzeichnet und ins Absurde gewendet, aber dann doch auch noch irgendwie wiedererkennbar. Ja, aber all diese realen Megachurches und Fernsehevangelisten und die zugrunde liegende Idee oder Ideologie des Prosperity Gospel, heißt das ja auf Englisch, also des Wohlstandsevangeliums, also dass die Gläubigen Geld spenden sollen, um durch Gottgefälligkeit dann irgendwie selbst wohlhabend zu werden, das wird in The Righteous Gemstones nun natürlich nicht irgendwie erforscht, sondern das ist vor allem ja so Hintergrund um die völlige Abgehobenheit, die Gier und auch das total Regressive dieser Familie in immer neuen und immer wilderen Facetten vorzuführen.
Ja, das klingt wild, das klingt überspitzt, das macht natürlich auch neugierig, aber das, wenn ich das richtig verstehe, dann geht es wirklich nur noch um diese überzeichnete Familie, 4 Staffeln lang. Was genau erzählt die Serie denn?
Ja, also als Erzählung ist das schon sehr formelhaft. Also das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe und da bleibt sich die Serie auch in der letzten Staffel treu. Also es sind immer 9 Folgen, in denen am Anfang erstmal immer so die Feindseligkeiten und Fehltritte der Kinder des von John Goodman gespielten Patriarchen, der eher so ein bisschen milde rüberkommt, im Zentrum stehen. Ja, und ihre jeweiligen neuen Projekte, mit denen sie sich irgendwie profilieren wollen, als nun die Person, die die Kirche in die Gegenwart führen soll. Und mit denen sie sich dann natürlich blamieren. Also in der neuen Staffel erfindet zum Beispiel Sohn Jesse sogenannte Prayer Pots. Also das sollen so öffentliche Kabinen für das zurückgezogene Gebet sein. Die werden dann natürlich vor allem für nicht so keusche Sachen genutzt. Ja, und dann gibt's in jeder Staffel irgendeine Art der Bedrohung des Familienimperiums durch entweder andere christliche Organisationen, ausgestoßene Familienmitglieder oder auch mal einen Investigativjournalisten. Und dann raufen sich alle ganz kurz mal notgedrungen für ein Actionfinale zusammen. Ja, das ist so in Kürze die Formel und das schert auch die letzte Staffel nicht aus. Ja, aber das ist auch irgendwie eine Komödienformel. Ne? Das verlangt diese Art von Komödie, denn ja, Entwicklung ist da halt wirklich nicht vorgesehen. Also so eine berühmte Komödienformel in den USA war mal No Hugging, No Learning. Also kein Umarmen und auch kein Lernen. Und das nimmt The Righteous Gemstones schon sehr, sehr ernst. Nur, dass sie hier ganz am Ende dann doch sogar mal emphatisch und natürlich trotzdem total unbeholfen alle umarmen. Also es wird dann doch am Ende fast ein bisschen versöhnlich.
Okay, also ich weiß nicht, wie es dir geht oder anderen, aber ich musste natürlich schon auch an das aktuelle Amerika denken, irgendwie, also diese evangelikalen Trump-Anhänger, Trump, der sich auch ein bisschen wie so als von Gott Auserwählter inszeniert oder so, Homophobie, Abtreibungsgegnerschaft. Spielt das hier irgendwie eine Rolle in dieser Serie?
Ja, natürlich, aber ich will jetzt auch keine falschen Erwartungen wecken. Also, denn primär ist das schon eine Brachialkomödie. Also es geht schon mindestens genauso viel darum, das irgendwie komische Potenzial ins Bild ragender männlicher Genitalien auszuschlachten. Das findet Danny McBride anscheinend schon immer noch ziemlich witzig. Mhm. Aber natürlich auch darum, homophobe Ideologie und Strukturen lächerlich zu machen. So hält sich so die Waage, würde ich sagen. Und es geht schon, wie bei Succession, ja im Übrigen auch um diese hermetische Familie vor allem und diese völlige Unvereinbarkeit ihres Lebensstils mit irgendeiner realen oder realistischen Lebenswelt. Aber vielleicht kann man sagen, was die Serie dann schon umtreibt, ist ja vielleicht sogar fast sowas wie eine Archäologie einer amerikanischen Scam, also so einer Nepp- oder Betrugskultur überhaupt. Also da wird schon eine Familiengeschichte erzählt mit auch Rückblenden in die Vorgeschichte, wo es um Confidence Men, heißt das ja im Englischen, und Women geht, also Trickbetrug so im weiteren Sinn und auch großen Stil. Also ob nun mit dem Verkauf von Wohlstandsversprechen, Schneeballsysteme, Wrestling, goldene Bibeln und so weiter. Ja, und das erkennt man ja schon wieder. Ne? Damit geht es natürlich schon irgendwie um die Koordinaten und die Kultur des Trumpismus, jedenfalls mindestens im Hintergrund.
Also schon irgendwie eine politische Dimension, die da so drinsteckt oder drüber steckt. Aber subtil klingt das Ganze jetzt auf jeden Fall nicht.
Nee, subtil ist da wirklich gar nichts. Also das ist eine Serie, die wie Figuren fast nur ein Register kennt, laut und vulgär und von sich eingenommen. Also wirklich das Gegenteil von dem leisen Luxus, hieß das hier immer bei Succession. Ja, aber die Gemstones haben dafür halt anderes zu bieten. Ne? Also anstatt geschliffenes Sprechen ist das halt eine sehr eigene und fast musikalische Virtuosität der Vulgarität, würde ich sagen, und auch der physischen Komödie. In jeder Staffel gibt es auch sehr aufwendige und ziemlich toll choreografierte Actionsequenzen. Und auch zum Beispiel ziemlich, finde ich jedenfalls, schön absurde so Sakropop-Nummern oder überdrehte christliche Country-Musik, so wie das hier. Mama told me not to, I did anyway, misbehaving. Daddy said don't. Said I'm gonna misbehaving. Eyes on a windowsill, swimming in the creek. Catching crawdads and playing with a stick. I wore lipstick. Hier wird das unter anderem performt von Walton Goggins. Der ist jetzt durch The White Lotus gerade so richtig steil gegangen. Der spielt hier den Onkel Baby Billy. Und wie in allen Rollen wird er hier noch bei deutlich mehr Misbehaving gezeigt als diesen harmlosen Sachen aus dem Song. Insgesamt muss man sagen, um mit irgendwas völlig kompromisslos abzurechnen, dafür mag halt die Serie und mag das Team dahinter diese Figuren dann letztendlich doch zu sehr. Also so lächerlich sie auch sein mögen. Also vielleicht kann man sagen, wenn die Serie irgendwie doch einen christlichen Restkern hat, dann so einen der komplett unverdienten Gnade und Erlösung oder Vergebung. Aber dann ist das hier eben auch so ein Komödientrick, ne? Also hier muss sich halt niemand verändern, verbessern, erwachsen werden, Konsequenzen erfahren. Und wir kriegen trotzdem ein Feel-Good-Ende und halt vorher sehr, sehr viel Selbstentblößung und vorsichtig gesagt eben ja sehr viel Misbehaving, also schlechtes Benehmen zu sehen.
The Righteous Gemstones, so heißt diese HBO-Serie und die letzte Staffel, die ist zu sehen ab Donnerstag bei Sky und besprochen hat das für uns hier Daniel Eschkötter. Vielen Dank dir, Daniel.
Ja, ich danke auch.
Kennen Sie richtige Fans von E-Sport-Teams, also von so Teams, die auf Profiniveau und im Wettbewerb gegen andere Computergames spielen? In Deutschland sind E-Sports ja immer noch so eine Nische, aber in Frankreich, da hat die Regierung schon vor 6 Jahren eine nationale Strategie entwickelt, um Frankreich zur führenden E-Sports-Nation in Europa zu machen. Und es scheint zu wirken, E-Sport-Teams in Frankreich, die haben Sponsoren, die haben professionelle Leistungszentren, die haben Fans und die haben sogar Ultras, wie sich die Fans selbst nennen. Wie diese Fanwelt aussieht, unser Reporter Mathieu Braun hat einige E-Sport-Ultras in Frankreich begleitet.
Pyros, Megafone und Trommeln. Klassische Fußballatmosphäre vor der Arena von Évry-Courcouronnes. In dieser Banlieue im Süden von Paris wird aber gleich kein Fußball gespielt, sondern League of Legends, ein Videospiel. Penny ist dafür extra aus Nizza angereist.
Ich war bei allen Auswärtsspielen dieses Jahr dabei. Das ist Vielfahrerei. Aber das ist halt Leidenschaft. Das gehört dazu. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als jedes Mal Leute zu treffen, die meine Leidenschaft teilen. Die es verstehen und mit mir mein Team anfeuern. Dass ich dafür jedes Mal fast 900 Kilometer fahren muss, stört mich nicht.
Penny ist im Vorstand der Golden Hornets, dem ältesten Fanclub im französischen E-Sport. Seit 2018 reist sie ihrem Team Vitality hinterher. Egal ob Counter-Strike, Call of Duty oder wie heute League of Legends gespielt wird.
Ich finde schon, dass man uns als Ultras bezeichnen kann, auch wenn wir keine Hooligans sind. Wir haben uns unserer Leidenschaft und diesem Team so sehr verschrieben, dass wir eigentlich mehr als Fans sind.
Die E-Sport-Ultras haben viele Codes aus dem Fußball übernommen.
Wir haben Material dabei, das man auch im Fußballstadion findet, in den Kurven der Ultras. Da kommt das auch her. Wir haben hier eine Trommel, ein Megafon und Banner. Unsere Capos werden nachher die Fans anleiten, damit sie die Lieder singen, die sie vorher auswendig gelernt haben.
Wie fast alle hier trägt Penny ein Trikot ihrer Mannschaft. Außerdem Schal, Socken und Mütze mit dem Logo von Vitality. Die klaut ihr auch gleich ein gegnerischer Fan und rennt damit weg. Penny hinterher. Im Fußball müssten sich die Golden Hornets jetzt eigentlich auflösen. Als Penny ihn erwischt, umarmt sie den Fan aber lachend. Man kennt sich. Mehr gegnerische Fans kommen dazu. Sie gehören zum Blue Wall, der Ultragruppe der Carmine Corp, gegen die Pennys Team heute spielt. Die Ultras unterhalten sich über kommende Auswärtsfahrten und die neuen Sicherheitsauflagen. Seit es letzten Monat hier zu einer Prügelei zwischen 2 Fangruppen kam, werden sie strenger beobachtet. Wie im Fußball auch, wollen die Ultras bei ihren Teams mitreden. Zur WM nach Saudi-Arabien werden die Golden Hornets dieses Jahr nicht fahren. Das entspricht nicht ihren Werten.
Wir machen das natürlich immer möglichst diplomatisch, aber wir sagen auch, wenn wir mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind.
Le Blue Wall hat letztes Jahr schon die League of Legends Meisterschaft in Berlin boykottiert, erzählt Raptor, der Vizepräsident des Fanclubs. Grund war ein Streit mit der Firma Riot, die das Spiel entwickelt hat und die Liga organisiert.
Wir hatten beantragt, unsere Fahnen und Trommeln mit reinnehmen zu dürfen, aber Riot hat ständig die Auflagen geändert. Mal durften wir etwas mit reinnehmen, mal nur die anderen Mannschaften. Da haben wir uns gedacht, wenn sie nicht auf uns zugehen wollen, boykottieren wir eben die Liga. Wir haben unseren Fans 1 Jahr lang verboten, nach Berlin zu fahren und unsere Farben zu tragen, bis wir einen Kompromiss gefunden haben.
Raptor spricht von einem Kulturschock, den der Veranstalter erlebt hat.
Das war für die etwas Neues. Deshalb haben sie Angst bekommen. Die sind es gewohnt, dass sich Zuschauer hinsetzen, ein bisschen klatschen und rufen und das war's. Aber wir machen Stimmung wie im Fußball. Wir stehen auf, springen, singen und schreien.
Als das Spiel beginnt, breiten die Fangruppen ihre Banner aus. Eine riesige Biene bei den Golden Hornets, eine blaue Wand im Block des Blue Wall. Etwa 3000 Fans versuchen sich gegenseitig zu übertönen. Und was macht das mit den SpielerInnen?
Also diese Spiele hier sind Highlight. Mit so welchen Leuten hier vor Ort macht es sehr viel Spaß. Das sind andere Umstände, unter die man spielt. Man kann sich nicht unterhalten vor Ort, auf der Bühne. Man muss halt so spielen, wie man kann.
Tim Willers spielt bei SK, einem deutschen Team. Diese Stimmung kennt er nur aus Frankreich.
Hier in Frankreich sind halt diese bestimmten Events, wo alle kommen. Aber das ist nicht etwas, was jede Woche ist, sondern das passiert mal alle paar Monate. Aber ja, in Deutschland kommt man nicht da annähernd dran, so viele Leute in eine Arena zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass diese Fankultur einfach anders ist. Und ich glaube, das kommt halt daran, dass auch viele so aus dem Fußball kommen. Die sind halt ja auch Fans von den Fußballvereinen und wollen das dann hier so ähnlich machen.
Dann fällt der Strom aus. Die einzige Möglichkeit, mit dem Publikum zu kommunizieren, ist über das Megafon der Ultras, das der Veranstalterin auf die Bühne gereicht wird. Sie gibt Entwarnung, das Spiel geht weiter. Die Fans jubeln. Zusammen.
Ja, so klingen E-Sport-Events in Frankreich mit tausenden Fans und Ultras. Mathieu Braun hat einige E-Sport-Fans und auch Gamer in Frankreich für uns begleitet hier in Deutschlandfunk Kultur.